Heute geht es bei Quotenmeter FM um, wie viele Leute sagen, Kinderfilme, aber das stimmt nicht. Wir machen Animationsfilme. Los geht's! Recht herzlich willkommen. Halli, hallo, Hallöchen. Es ist immer noch warm in Deutschland und vielleicht kann man sich dann zu Hause ein bisschen einschließen oder man geht ins Kino und schaut sich tolle Animationsfilme an. Und ich habe da immer so einen Prass drauf, dass es immer heißt, ja, das sind ja bloß Filme für Kinder. Und ich habe heute wieder einen Experten bei mir, den Dennis. Hallo.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Und du würdest dich wahrscheinlich auch aufregen, wenn irgendjemand zu dir sagen würde, das sind alles Kinderfilme.
Das ist richtig, vor allem weil in Deutschland ja gerne mal so dieser Gedanke herrscht, wenn irgendwas gezeichnet oder animiert ist, ist es automatisch ein Kinderfilm. Und das ist sehr deutsch, diese Denkweise. Die gäbe es zum Beispiel in Belgien oder Frankreich in 1000 Jahren nicht. Aber hier ist ja immer, wenn man einfach nur über einen Comic reden möchte oder einen Animationsfilm, dass alle immer glauben, das sei für Kinder. Und das ist Blödsinn.
Ja, und du hast mir zum Beispiel auch letztes Jahr damals oder vielleicht schon ein bisschen länger Robert Dreams empfohlen. Den hat sogar der RBB dann um den Jahreswechsel ausgestrahlt, der dann auch in der ARD-Mediathek lief. Und das ist zum Beispiel auch ein Film gewesen, boah, der war hart.
Der war hart, ne, genau. Aber es gibt ja auch noch viele andere Filme, die einfach nichts für Kinder sind, obwohl sie animiert sind. Also ich würde jetzt meinen 6-jährigen Patenkindern zum Beispiel nicht Memoirs of a Snail zeigen wollen. Die wären noch zu jung für Persepolis, den ich gestern nochmal geschaut habe. Also es gibt einige Animationsfilme, die überhaupt gar nicht für Kinder adressiert sind.
Ja, aber dann gibt es ja tatsächlich auch einige, da macht es dann auch Spaß, zusammen mit denen anzugucken, wie ich zum Beispiel jetzt Swapped. Das war zuletzt am 1. Mai herausgekommen, ein Skydance-Animation-Film. Den hat auch John Lasseter mitproduziert. Und wer jetzt in dem ganzen Game nicht so drin ist, John Lasseter, der hat ja bei Pixar ziemlich viel gemacht, bis er dann vor die Tür geworfen wurde.
Ja, das macht ja Pixar gerne mal, dass sie da ihre Führungsköpfe austauschen. Hat aber auch nicht immer zum Besseren geführt.
Dazu später mehr, denn wir wollen dann auch noch auf Toy Story 5 schauen. Aber Swapped war zum Beispiel, wie ich fand, ein guter Animationsfilm, der auch zwischenzeitlich ein paar Punkte hatte, der mich auch überrascht hat in ein paar Punkten. Und ich will da nicht zu viel spoilern, aber die Story war jetzt nicht schlecht. Und ich finde, dass das erst der dritte Skydance Animation Film war, hat er mich gut unterhalten.
Ja, also Spoiler müssen wir nicht, aber man kann ja so ein bisschen die Prämisse zusammenfassen. Freaky Friday trifft auf Migrationsdrama. Würdest du das auch unterschreiben als Prämisse des Films?
Ich wäre vielleicht nicht drauf gekommen, aber schon, ich habe mich erst ein bisschen vor dem Film gesträubt, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt doch wieder so ein bisschen Freaky Friday. Fand er das aber mit dem Migrationsthema und auch mit dem Wald, wo sich die verschiedenen Tiere treffen, fand ich ja schon zutreffend und auch die Ideen, auf die man erstmal kommen musste. Also wir haben ja so ein Erdmännchen, das dann zum Beispiel auch mit verschiedenen Ideen tauchen geht und da auch mal kurzzeitig in eine kleine Falle gerät. Und dann gibt es ja natürlich neben den Erdmännchen, wie heißen sie noch, die anderen? Wo es in dem Film darum geht.
Jawan oder Javan oder so ähnlich.
Kann wohl möglich sein, ja, genau.
Ja, genau. Also es geht halt darum quasi, dass eine, ich sag mal in Anführungszeichen jetzt fremde, Kultur oder jetzt, weil es Tiere sind, kann man das Wort Rasse an dieser Stelle benutzen, halt irgendwo ein oder sich ansiedeln, wo sie nicht nativ zu Hause sind und damit eben das Fressen von den zu Hause wohnenden Menschen geringer wird, wenn nicht Menschen, sondern Tieren, geringer wird, was natürlich zu Spannungen führt, aber die werden natürlich dann dadurch halt so ein bisschen, ja, auch kindgerecht, gute Message-mäßig aufgelöst, dass halt zwei von diesen eigentlich auf den verschiedenen Seiten stehenden Lebewesen den Körper tauschen und damit quasi jeweils in den Schuhen der anderen Person gehen müssen.
Genau, und dann sieht man dann eben, wie die auch so fliegen, also es ist schon alles toll. Es sind auch wirklich Stars, die in den USA das synchronisiert haben. Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer, Justina Macchiato, Tata Vegas, ja, also wirklich schon ein guter Name. Ich finde es immer wieder überraschend, dass Netflix immer noch die Kohle hat, in so einen Film gefühlt 100 Millionen US-Dollar reinzustecken und den dann halt am 1. Mai starten zu lassen. Und das war's dann.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den jetzt in Deutschland nicht mitbekommen, dass dieser Film existiert. Hättest du mir nicht vorher gesagt, ich soll mir anschauen, hätte ich, glaube ich, nichts von diesem Film mitbekommen. Also da war jetzt keine große Marketingkampagne hinter hierzulande, oder?
Nee, also zum einen wenig Marketing, obwohl er in der Netflix-Liste der Filme drin stand, die beworben werden sollen, wo es Pressematerial gab. Allerdings kam da jetzt auch keiner, der so wirklich gesagt hat, wir müssen da jetzt was machen. Ich finde es auch seltsamerweise, dass der, obwohl er, ich sag's jetzt mal, ganz gut war, nur eine Durchschnittsbewertung bei Metacritic von 56 von 100 Punkten hat, wo ich mich dann immer so frage, wenn etwas nicht irgendwie total phänomenal ist, muss man das gleich alles immer heutzutage auch zerreißen, weil der Film war ja ganz nett. Ich würde jetzt nicht vielleicht 30 Euro im Kino ausgeben, ich würde vielleicht mal in eine Mittagsvorstellung reingehen, aber mich hat das dann schon gewundert, dass, also 6 von 10 Punkten.
Ja, das ist doch heute normal, dass die Politik oder das, wo man politisch steht, Einfluss darauf nimmt, wie man einen Film bewertet. Das ist doch jetzt nichts Neues. Also alle Leute, die migrationskritisch sind, werden auch diesen Film halt abgewertet haben, weil sie das so als geheime Grünen-Propaganda oder Woke-Propaganda wahrnehmen. Also die ganzen Trumpisten in den USA, hier in Deutschland irgendwelche, weiß ich nicht, Rechtsausleger von CDU oder AfD oder so, die voten jetzt einfach aus politischen Gründen runter. Egal, wie toll der Film ist. Also das kann der beste Film der Welt sein, wenn die Message dahinter halt nicht ins eigene politische Weltbild passt, dann wird er abgewertet. Oder auch Filme, wenn einfach eine Frau die Hauptfigur ist, kriegt man schon mal automatisch 2 Punkte weniger. Also das ist nichts Neues mehr leider.
Ja, das kann ich leider gar nicht nachvollziehen, wobei es gibt halt manchmal so ein paar Punkte, wo man dann solche Filme anguckt und dann so feststellt, okay, das ist jetzt wirklich nicht ganz so toll. Ich muss aber sagen, der ist wirklich in Ordnung. Ich würde mindestens 7, wenn nicht sogar vielleicht, ja, der ist schon auf einem gewissen Niveau, vielleicht 7,5 oder 8 von 10 Punkten geben. Und eigentlich ein Film, der denn nur getoppt hat, der eigentlich dann einen Monat später für die Nicht-Kinogänger gekommen ist, denn der kam nämlich vorher ins Kino, war nämlich Pixar's Hoppers.
Ja, ne, ganz, hab auch nichts von gehört gehabt. Also genau wie bei dem ersten Film ist mir Hoppers nicht bekannt gewesen. Auch da hast du mir gesagt, schau ihn dir bitte an. Habe ich auch nicht bereut, den geschaut zu haben. Also war ein kurzweiliger Nachmittag. Den habe ich auch mit den erwähnten Patenkindern geschaut. Die fanden den auch putzig, auch wenn die jetzt 6 Jahre alt sind und noch nicht so ganz in so einem Film drinbleiben können, jetzt über 90 Minuten hinweg. Aber die fanden da diese Biber ganz niedlich. Die haben auch ein paar Mal gelacht. Also ist, glaube ich, auch so ein, durchaus ein Film für die ganze Familie. Und ich sag mal, der Humor hat die Kinder durchaus abgeholt.
Ja, und es gibt sogar tatsächlich etwas, was es besser gemacht hat. Also wir hatten hier in Deutschland, also der Hai, da taucht ein Hai auf. Und der hat auch in den USA, hat ja keinen besonders tollen Namen. Hier in Deutschland hat man den Hai, weil eben nicht Vanessa Bayer den gesprochen hat, also in den USA schon. Hier hat es aber den Hai Heidi Klum gesprochen und deswegen wurde der zu Heidi und derjenige, der Axel Malzacher, der das Dialogbuch schrieb, hat dann auch dem Heidi auch diverse Topmodel-Sprüche in den Mund geschrieben und das zeigt mir eigentlich, dass wenn Disney will, dann können die ganz tolle Sachen schaffen. Und natürlich auch die Musik war bei dem Film super. Also es hat eigentlich fast alles gepasst.
Ja, finde ich auch. Also solider Film, wie gesagt, für die ganze Familie. Irgendjemand hat ihn beschrieben als Avatar mit Bibern. Das fand ich eine ganz, ganz passende Bezeichnung.
Ja.
Ja, was ich auch noch ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hast du gelesen, was diese Biber eigentlich für Tiere hätten sein sollen, bevor man es geändert hat, last minute?
Nee, welche denn?
Es hätten eigentlich Pinguine sein sollen. Und dann hat der Produzent gesagt, na komm, Pinguine haben wir jetzt schon so oft gehabt, in Madagaskar, in Happy Feet und König der Wellen und so weiter, machen wir auch mit unverbrauchten Tiere draus. So sind da eben so ein bisschen verpeilte Biber draus geworden.
Ja, oder halt vielleicht ein Waschbär, aber tatsächlich, das war vielleicht nochmal so ein Einfall, der den Film dann vielleicht nochmal ein Stück wirklich rausgeholt hat.
Ja, ich meine, ich verstehe jetzt nicht, warum sie meinen, dass Biber unverbraucht sind. Gerade letztes Jahr kam ja erst hier mehr als 1000 Biber ins Kino. Ganz, ganz großartiger Film. Aber natürlich nicht für Kinder, sondern das ist schon eher ein Erwachsenenfilm. Ja, aber zumindest hat man da auch dieses Biber-Motiv sich durchziehen.
Ja, und jetzt ist ganz interessant, also der Film arbeitet ja zum Beispiel auch damit am Anfang, dass eben das junge Mädchen, wie heißt es noch gleich, die Mabel Tanaka, die dann bei ihrer Oma erstmal wohnt, und ich fand auch schon die erste Szene so toll, wo sie dann in ihrer Grundschule diese ganzen Tiere retten wollte. Und man hat eine riesig lange Einführung. Der Film geht eigentlich recht kurz, eigentlich 104 Minuten. Aber ich habe so das Gefühl, dass der zum Beispiel auch ein bisschen diese Disney-Kinder, diese Disney-Plus-Krankheit hat. Der hat 150 Millionen gekostet und hat nur 390 Millionen eingespielt, weil ich habe immer so das Gefühl, die Leute sagen, ja, kann ich rein, kann ich aber auch 3 Monate warten, dann läuft er bei Disney Plus.
Ja, ich meine, was natürlich auch dazu kommt, wenn man jetzt selber keine eigenen Kinder hat, geht man dann zwingend als erwachsener Mensch in so einen Animationsfilm, wenn man weiß, dass da andere Kinder drin sein werden? Weiß ich jetzt nicht.
Ne? Ja, vor allem auch in Deutschland, da gibt es ja keine Spätvorstellungen, mal Freitagabend um 22 Uhr.
Genau. Also ich habe das Glück, hier in Hamburg laufen schon manchmal diese Filme auch in den Programmkinos. Zumindest Robot Dreams lief hier im Programmkino und so. Hm. Und dann meistens auch in OV. Und wenn man es OV schaut, also auf Englisch, dann sind dadurch dann schon mal sehr viele Kinder aussortiert. Ja, ja, schon noch einige, weil es gibt ja auch Leute, die kein Deutsch können bei uns, die dann einfach Englisch sprechen mit ihren Kindern. Und die gehen dann in diese Filme. Aber ich würde jetzt nicht ins Cinemax gehen, irgendwie sonntags um 12 Uhr, mit lärmenden, plärrenden Kindern, die nicht meine eigenen sind, und mir dann mit irgendeinem Kumpel zusammen da diesen Film da angucken. Also dann gehe ich lieber in Obsession oder Backrooms oder so und habe da keine Kinder.
Ja, also ich kenne es ja noch, als ich den, nicht Heidi-Film, sondern wie heißt er denn, den Barbie-Film getestet habe. Da waren ganz viele Kinder um 14 Uhr mit dabei. Ja, aber es war viel interessanter, weil ich fand den Film die ersten 30 Minuten nicht, also ich fand, von Barbie fand ich die ersten 30 Minuten sensationell. Und da haben diese Kinder kaum gelacht. Die haben tatsächlich während, also den restlichen Film haben die gelacht, fanden die toll. Wo ich gesagt habe, boah, war der lahm. Und das finde ich dann immer tatsächlich, wenn man mal rausgeht und sich solche Filme dann auch im Kino mit anderen Leuten anschaut, ist es schon immer interessant, wie das bei Zielgruppen ankommt und eben wie nicht.
Wobei das ja ehrlicherweise auch kein Kinderfilm ist. Also da muss man auch die Eltern fragen, warum ihre Kinder mit in den Barbie-Film nehmen. Irgendein eigentlicher Film mit politischer Message. Weiß ich nicht, ob das wirklich was für Kinder
ist. Den Kindern hat es gefallen. Die sind strahlend da hinterher rausgegangen.
Und meinst du, sie also haben es auch verstanden, worum es ging im Film?
Das weiß ich nicht. Ich habe aber auch als Kind viele Filme angeguckt, die ich auch nie verstanden habe.
Ah, okay.
Und ich habe auch als Kind viele Witze einfach nachgesprochen, die ich auch nicht kapiert habe.
Das stimmt. Ich habe auch die Simpsons geguckt und habe nicht alles verstanden. Das ist richtig, ja.
Ja, aber die Simpsons tatsächlich, muss ich sagen, da kommt ja jetzt auch nochmal nächstes Jahr ein zweiter Kinofilm. Das reizt mich jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich fand den ersten schon echt nicht gut. Und ich finde auch, dass die Simpsons sämtlichen Charme verloren haben. Zum einen, weil sie alle Leute rausschreiben, wenn irgendwas, wenn der Synchronsprecher gestorben ist. Und deswegen geht da auch Vielfalt verloren. Mhm. Und ein anderes Problem habe ich halt auch einfach, also es gab mal so eine Zeit in den 90ern, mein Bruder und ich haben im Winter relativ viel Fernsehen geguckt, und irgendwann sind halt mal unsere Eltern gekommen und haben gesagt, wir wollen nicht mehr, dass ihr so viel Fernsehen guckt, so bildschirmzeitmäßig, was allerdings damals noch völlig willkürlich war. Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber wir lernen da ja was bei den Simpsons. Und da ging es ja zum Beispiel um Prohibition. Und auch da gab es eine Folge mit den Schlangen, dass die eben verschiedene Geräusche eben über die Bodenschwingungen aufnehmen. Und das gibt es bei manchen Filmen, bei manchen Serien. Das finde ich wirklich auch gut gemacht. Aber zum Beispiel die Simpsons haben da jeden Charme komplett verloren.
Ja, ich habe das Gedicht Der Rabe von Edgar Allan Poe zum Beispiel bei den Simpsons kennengelernt. Das habe ich in der Schule beispielsweise nie thematisiert bekommen. Ja, aber du hast völlig recht. Ne? Das Komische ist, als die Welt noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ruhiger war, so in den 90er, 2000ern, also vor 9/11, waren die Simpsons politisch relevant und politisch scharf. Aber jetzt, wo die ganze Welt eine Simpsons-Episode geworden ist, haben sie nichts mehr dazu zu sagen, komischerweise. Ich weiß ja nicht, ob da vielleicht Fox ein bisschen den Daumen drauf hat, weil die laufen ja auf Fox und es ist ja nun mal inzwischen alles Disney-fiziert. Also ob da vielleicht auch dann der Wunsch ist, die diversen amerikanischen Präsidenten nicht zu missfallen, keine Ahnung. Aber sie haben ihre politische Relevanz vollkommen verloren und auch keinen popkulturellen Impact mehr.
Ja, was vielleicht halt auch einfach daran liegt, weil die hatten, glaube ich, das größte Problem, dass ungefähr 25 Staffeln von einem und demselben ausführenden Produzenten bestimmt wurden. Und jetzt sind manche Folgen tatsächlich besser geworden. Ich habe mir 2, 3 angeschaut, ich fand das nicht so. Die haben aber bessere Ratings bei IMDb. Und es sind jetzt aber wieder mehr Produzenten an Bord. Aber ich glaube, die Simpsons sind halt einfach auch vielleicht jetzt auch Disney-woke geworden.
Die sind auch einfach auserzählt. Also man kann da auch nicht. Wie viele Staffeln gibt es da jetzt von 35 oder so?
35 und es gab mal, ich habe noch mal irgendwann wieder eine Folge angeguckt und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, diese Folge habe ich einfach vor 30 Jahren schon mal gesehen, nur in lustig.
Eben. Ja, man kann nicht mehr neue Sachen erzählen, vor allem, weil sich auch weigern, die Kinder altern zu lassen. Das heißt, du kannst auch nicht ewig Stories erzählen, wo ein 10-Jähriger und ein 8-Jähriger eine Rolle spielen. Deswegen haben sie immer schon so ein bisschen sich verrenken müssen, um eine Folge zu erzählen, wo Bart mit dem Auto fahren kann, auf einem Roadtrip mit seinen Freunden. Dann gibt es eine Folge, wo Lisa Kontakt mit hier so Passivrauchen hat, weil sie selber nicht rauchen kann als 8-jähriges Mädchen. Also man merkt einfach, die hätten einfach die Kinder altern lassen sollen. Dann hätten sie vielleicht noch ein bisschen Relevanz.
Tatsächlich fand ich die Folgen, die habe ich alle immer nachgeguckt, wie sie altern und die in der Zukunft spielen, weil die waren dann tatsächlich für mich sehr, sehr spannend.
Ja, klar. Aber es sind ja immer nur so Alternativzukünfte, ne? Die können sich ja nie im Hier und Jetzt bewegen, also in unserem Hier und Jetzt, sondern werden immer halt 10 und 8 Jahre alt bleiben müssen.
Oder es kommt halt am Ende doch mal ein Zeitsprung und dann sagen sie machen nur noch 5 Staffeln, aber es ist ja meistens so, wenn man dann so einen Zeitsprung macht, dann ist es trotzdem bei vielen Serien ja auch immer das komplette Aus, weil der Zuschauer wird da nicht mitgenommen. Und
es gibt ja auch die beliebte Fantheorie, dass die letzte Folge Barts 11. Geburtstag sein wird. Also, dass er quasi in der letzten Folge der ganzen Serie dann altern darf. Aber halt erst dann.
Ah ja. Vielleicht kommt das noch. Bleiben wir bei anderen Animationsfilmen. Und wir haben ja uns noch unterhalten, aber ich glaube, ich habe mich damals mit jemand anderem drüber unterhalten. Ich glaube, mit Mario, der heute zu Tisch ist. Zootopia 2, der hat ja irgendwie gefühlt 12 Jahre gebraucht, bis der rauskam. Aber ich muss da sagen, das hat sich so angefühlt, als ob die Story auch mit den Zuschauern erwachsener geworden ist.
Ja, apropos Migrationsdramen als Animationsfilm, ne? Sind wir wieder bei Zootopia. Alle können bunt in einer bunten Welt zusammenleben mit verschiedenen Tierwesen und so weiter und so fort. Ist natürlich auch schon eine kleine Message drin in diesen Filmen. Aber ich finde schon, die haben das Herz am rechten Fleck. Also auch der erste Film, Zoomania oder Zootopia, wie auch immer die jetzt genau richtig heißen, der hat sein Herz am richtigen Fleck, der hat eine witzige, kurzweilige Geschichte erzählt, der hat, glaube ich, eine sehr ikonische Figur erschaffen mit diesem Faultier, was da in der Führerscheinbehörde arbeitet. Also die gucken wir auf YouTube diese Szene an, wo da Judy Hopps bei diesem Faultier da eben wird und dann so ganz ungeduldig ist, weil sie ja so ein doch sehr aufgeregter Charakter ist und dann mit diesem Faultier da zurechtkommen muss. Ich sehe da auch in der Tat mir bekannte Menschen drin in diesem Faultier. Also der erste hat auf jeden Fall für diese Ikonik gesorgt. Kommt der zweite jetzt nicht so richtig ran? Also
ich fand den jetzt nicht schlecht. Teil. Ich fand den lustig und vor allem, da hat 1,9 Milliarden eingespielt. Vor allem in China waren die total begeistert.
Ja, das sind sichere Geldquellen, ne? Deswegen werden auch noch Teil 3, 4 und 19 kommen. Das ist ja bei Toy Story nachher, über die wir reden werden, genauso. Die bringen einfach die Kohle rein und kosten wahrscheinlich auch gar nicht so viel in Relation. Und du weißt halt
genau, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, und das wollte ich jetzt nochmal zurück und vielleicht mal allgemein darüber sprechen, denn ich habe so das Gefühl, dass die Experimente schon vor langer Zeit in Sachen Animation vorbei sind, also dass so ein menschengewordener Fuchs wie bei Zootopia eben so aussieht. Und dass man da nicht mehr so große Sachen ausprobiert, genauso wie die Menschen in Hoppers eben so aussehen, und die bleiben jetzt so. Also da wird nicht mehr viel rumexperimentiert.
Ja, die haben so einen gewissen Look gefunden, ne, für sich, so eine Ästhetik.
Genau.
Ja, das stimmt. Hast du recht.
So einen kleinen, schnackseligen, süßen Look. Alle nicht ganz so groß, ein bisschen kleiner.
Ja. Aber das macht sie mit den Tieren ja sogar genauso, ne? Also dieser Fuchs aus Zootopia ist ja die Vorlage Robin Hood. Dieser Robin Hood-Film aus den 60ern von Disney, wo ja auch ein Fuchs ist. Da haben sie dieselbe Figurenmodell einfach nochmal benutzt.
Ja, ist aber irgendwo auch klug. Und dass man dann immer so Verweise auch reinbaut. Und ich fand vor allem bei Zootopia 2, obwohl wir jetzt wussten, das wird jetzt nicht der allerbeste Film überhaupt, aber der hat wahnsinnig gute Anspielungen.
Und auch wieder Biber.
Und wieder Biber, ja.
Ja. Nein, das stimmt, gute Anspielungen. Was ich halt, hat mir einer gesagt, und seit mir das einer gesagt hat, kann ich es nicht mehr ungesehen machen. Achte mal drauf, wer im Film iPhones hat, also diese Eigenmarke, die der Film von iPhones erfunden hat, und wer nicht. Das ist schon sehr bezeichnend, weil alle guten Figuren haben ein iPhone, also dieses Fake-iPhone, was sie da im Film halt eingeführt haben.
Ja.
Alle bösen Figuren nicht. Und dadurch weiß man genau, wer am Ende als der Bösewicht offenbart werden wird.
Ah ja, müssen wir uns nochmal angucken. War ja früher eigentlich auch immer gerade bei 24, die hatten ja ganz viel Produktionsunterstützung immer von Apple. Da sind auch alle Bösewichte immer mit Windows-PC rumgelaufen und mit Windows-Handys. Und die Guten hatten alle immer iPhones.
Ja, also bezeichnend, das habe ich euch ein bisschen gespoilert dafür, wer der Bösewicht sein wird, wenn ihr darauf achtet, aber naja.
Das ist krass. Und so, jetzt kommen wir mal zu einem Film. Da war ich null gespannt. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Toy Stories nachgeguckt. Aber Toy Story 5, aber schon der Vierer, den habe ich irgendwann mal bei Disney Plus angeguckt. Ich weiß aber da gar nicht mehr, worum es da geht. Deswegen muss ich dich da halt einfach mal fragen, lohnt sich das noch?
Nein. Für Disney vielleicht. Für Disney vielleicht aus monetären Gründen. Aber wenn man ehrlich ist, das ist halt auch so eine Serie, die es auserzählt. Ich meine, sie haben es ja jetzt geschafft, nochmal einen neuen Ansatz zu finden in der Plot-Strategie, weil sie jetzt gesagt haben, was wird aus diesen alten Spielzeugen, wenn jetzt die modernen Techniken Einzug in die Kinderzimmer halten?
Also ja, aber die
Kinder jetzt lieber am iPad spielen als mit dem Holz-Cowboy.
Aber wurden die nicht schon eigentlich beim dritten Film rausgeworfen?
Oder die werden in jedem Film immer rausgeschmissen, das ist es halt, ne? Jeder Film sind diese Figuren immer damit konfrontiert, dass irgendwas Neues kommt, was sie ersetzt. Das ist der Aufhänger von Toy Story 1. Ne? Diese neue Weltraumfigur Buzz Lightyear kommt ins Kinderzimmer und ersetzt den Cowboy. Das ist ja die alte Welt, also Cowboys, und die neue Welt mit diesem Space Race. Das heißt, die treffen da ja schon aufeinander. Und natürlich hat damals auch Woody schon Angst gehabt, ersetzt zu werden von seinem Lieblingskind. Das ist halt überall so. In jedem dieser Filme geht es darum, werden die Figuren jetzt ausgemustert oder nicht. Und ganz ehrlich, wenn man mal wirklich ganz ehrlich ist, Spielzeuge haben natürlich auch ein bisschen ihre Relevanz verloren. Das Einzige, was Spielzeuge halt noch haben, ist, wenn sie halt Franchises von berühmten Filmen sind. Also, wenn sie jetzt irgendwie hier so eine Judy Hopps aus Zootopia gekauft wird, das Kuscheltier, dann vielleicht noch. Aber ob Kinder wirklich mit einem Cowboy spielen und mit einem Holzpferd und keine Ahnung, würde ich jetzt mal zumindest für die westliche Welt, in der diese Filme hier angesiedelt sind, eher mal so ein bisschen in Zweifel
stellen. Also wenn sie ganz jung sind, dann spielen sie tatsächlich noch mit diesen Schleichspielzeugen. Aber wie du schon sagst, es funktioniert einigermaßen noch mit Lego. Und die aber auch eigentlich die ganzen Franchises wegkaufen, damit überhaupt noch Leute damit spielen. Genau. Und genau auf der anderen Seite ist es ja das große Problem von Playmobil, dem deutschen Unternehmen. Die haben wirklich finanzielle Probleme. Also es ist nicht so, dass die nächste Woche Insolvenz anmelden müssen. Aber die schrumpfen Jahr für Jahr. Und tatsächlich ja, werden Kinder halt tatsächlich heutzutage eher mit Lego, mit diesen Fantasiewelten oder auch mit diesen, was es dann halt auch immer ist, mit diesen, ich meine, Ninjago zum Beispiel ist ja auch so eine Mixwelt, die Lego erfunden hat. Chapeau dazu, dass sie sowas etablieren konnten. Ich glaube, da haben sie dann auch ja, dem Herrn gedankt, der auf diese Idee kam.
Ja, wahrscheinlich, ne? Und selbst Playmobil geht ja jetzt in diese Franchise-Marketing-Schiene rein. Die hatten ja bei der WM jetzt sich die Nationalspieler gekauft und dann konnte man sich halt so ein Playmobil Florian Würz da in sein Kinderzimmer stellen. Ist halt witzlos, weil alle Playmobil-Figuren sehen halt genau gleich aus, wie bei Lego ja auch. Nur bei Lego, wenn du jetzt ja Star Wars als Franchise kaufst, kannst du ja den Figuren zumindest was Besonderes anziehen. Dann haben die halt eine Stormtrooper-Uniform an oder ein Darth Vader-Kostüm oder so. Aber bei Nationalspielern haben jetzt einfach alle dasselbe Nationalmannschaftsoutfit an und dasselbe Gesicht. Das heißt, ob du jetzt Florian Würz dahin stellst oder Maxi Mittelstädt, kommt aus genau gleiche raus.
Ja, generell muss ich auch sagen, weil wir es jetzt gerade hier bei Pixar sind, ich finde, Pixar hat für mich seit Jahren schon wahnsinnig Performance-Probleme. Also es gibt mittelmäßige Filme. Hoppers war jetzt mal wieder eine absolute Randerscheinung. Aber zum Beispiel Elemental war ganz nett. Aber zum Beispiel, ich glaube, Inside Out 2, da habe ich, glaube ich, gar nicht fertig geguckt.
Ja, hab ich den gesehen? Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich ihn gesehen habe oder nicht. Doch, habe ich. Da ist sie in der Pubertät plötzlich, ne, das Mädchen.
Genau.
Ja, doch. Ich erinnere mich wieder, ja. Aber allein, dass es mir jetzt spontan nicht eingefallen ist, sagt ja auch schon einiges.
Und man merkt ganz leider,
kurz, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz auf Toy Story zurück, wo wir jetzt komplett davon weg sind. Ich wollte noch eine Warnung an die Leute aussprechen, die vielleicht überlegen, den Film zu sehen. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, der Trailer ist super irreführend, weil der Trailer lässt es so aussehen, als wenn das eine Story wäre, wo Buzz und Woody wieder zusammen nochmal ein Abenteuer erleben. Im Film geht es halt überhaupt nicht um Buzz und Woody. Im Film geht es um diese weibliche Cowboy-Puppe, die, oh, ich habe den Namen gerade vergessen, Sally oder sowas, weiß ich gerade nicht. Und Buzz und Woody werden da halt tatsächlich nur so als Nachgedanke reingeschrieben, irgendwie mit ein bisschen Basteln, damit die auch reingefunden haben in diesem Film.
Für den Trailer dann also, vielleicht auch noch.
Ja, für den Trailer, ganz genau. Also insofern, Vorsicht sein, es ist jetzt kein weiteres Abenteuer von den beiden Figuren.
Also es ist wirklich tatsächlich so, als Steve Jobs damals krank wurde und sich bei Pixar zurückgezogen hat, da ist wirklich auch die Kreativität bei Pixar zu Ende gegangen. Und wenn man dann noch weiß, dass es halt ein, zwei Jahre dauert und Ratatouille, Wall-E oben, da war die Hochzeit der kreativen Dinge, vielleicht noch die Unglaublichen von Brad Bird. Aber seitdem gibt es halt irgendwie Toy Story 3, Cars 2, Monster Universität, dann eben noch Inside Out, The Good Dinosaurs, aber schon sehr viel Franchises. Ja. Soul war gut, Luca so mittelmäßig. Ja. Ja, also es war schon immer mal wieder was dabei, aber es war jetzt da kein Ratatouille dabei.
Ja, also Coco, ne? Coco liebe ich ohne Ende. Das ist der am Tag der Toten in Mexiko spielt und auch mit dieser Ästhetik von dem Tag der Toten aufzuwarten hat. Das ist, glaube ich, schon der letzte kreative Film, den es gab. Unbedingt angucken. Ganz, ganz, ganz toller Film. Ich sag dir aber voraus, leg die Taschentücher bereit, wenn du kein emotionales Wrack bist, wird der Film dich zerstören. Also nicht gucken, wenn es einem gerade eh nicht so gut geht. Der ist extrem traurig am Ende.
Mir geht's gut, das heißt, ich kann mir den dann angucken.
Kannst du als Runterbringer so ein bisschen Coco angucken.
Genau. Ja. Wenn dann vielleicht meine Mannschaft, die ich gewollt habe, bei der WM gewonnen hat, dann kann ich sagen, ich gucke mir den jetzt hinterher noch an, damit ich nicht zu gut ins Bett gehe, dass ich ausgeglichen ins Bett gehe. Wir wollten uns noch, das ist so ein Halb-Animationsfilm, Lilo und Stitch unterhalten. Mhm. Der hat, also da gab es ja einfach ein Remake und irgendwie das Remake hat irgendwie die gleiche Storyline wie der Animationsfilm.
Ja.
Und trotzdem hat Disney da 100 Millionen investiert und hat aber ja, fast 1,05 Milliarden zurückbekommen. Das, solche Geschäfte möchte ich auch ganz gern machen.
Das ist halt ein No-Brainer, ne? Die hauen ja wirklich diese Remakes da immer raus, also diese Real-Makes, wo halt irgendwelche Zeichentrickfilme mit echten Personen nachgespielt werden. Die müssen sich keine Sorgen darum machen, irgendwie ein neues Drehbuch zu schreiben. Die können das alte einfach wieder verwenden. Die müssen kein Figurendesign neu erfinden, weil es ist ja auch schon präexistent. Die müssen keine Leute ins Kino locken, weil alle kennen schon Lilo und Stitch und gucken sie es ja nochmal an. Das ist halt echt wirklich ein No-Brainer, um Geld zu drucken für Disney. Und die sind alle schlecht. Ich habe noch keins von den Remakes gesehen, die ich sagen würde, die sind richtig gut. Weder König der Löwen noch dieses Aladdin-Ding von Guy Ritchie. Vielleicht am ehesten noch der Dumbo von Tim Burton. Aber dann hast du halt Guy Ritchie und Tim Burton und die machen trotzdem so formularische Filme nach der Disney-Formel. Also das ist alles halt, also unter filmischen Gesichtspunkten ist das alles nicht gut, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber anscheinend ja durchaus rentabel.
Ja, was ich krass fand, dass man Warner 2 ja erst vor 2 Jahren, noch nicht mal vor 2 Jahren ins Kino gebracht hat, der auch 150 Millionen gekostet hat, auch wieder 1,06 verdient hat. Und jetzt hat man eben die Realverfilmung reingebracht, wo sich da auch wirklich die Geister scheiden. Also ich habe zum Beispiel Kritiken gelesen von Variety, die sagen, es ist einer der besten Filme aller Zeiten. Also für junges Publikum, es ist jetzt kein neuer Oppenheimer. Hast du den schon angucken können oder hast du da jetzt erstmal einen Bogen gemacht?
Ich habe weder den Zeichentrickfilm gesehen noch den Originalfilm.
Ach so.
Das sind halt Filme, die sind nötig wie ein Kropf, ne? Also, die brauchst du nicht. Auch dieser Lilo und Stitch-Film, um da auch nochmal kurz zurückzukommen. Die ersten 15 Minuten habe ich gar nicht gemerkt, dass das ein Realfilm ist, weil ja trotzdem alles aus dem Computer kommt, ne? Und auch König der Löwen, das ist doch kein Realfilm. Das ist doch alles computeranimiert. Nur hat nicht mehr gezeichnet, von Hand gezeichnet, sondern eben jetzt am PC mit irgendwelchen Techniken erstellt. Und dann aufwendig rausgerendert. Aber das hat ja den Begriff Realfilm kaum verdient. Also ich weiß nicht, die Filmwelt braucht den Film nicht. Das Konto von Disney braucht sie wahrscheinlich schon.
Ja, also Disney macht ja tatsächlich wenig mittelmäßige oder kleine Filme noch. Da ist es ja auch so, da hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten, bei der Oscar-Verleihung ist es so, dass da ja eigentlich außer Warner Brothers nur noch A25 und andere kleine Studios Jahr für Jahr die Preise abräumen.
24, ne? Ja, genau. Ja, jetzt gerade hat ja Obsession Hollywood so eine kleine Lektion erteilt. Ist ein Horrorfilm, der wurde angeblich für 750.000 Euro gedreht. Und wer sich jetzt nicht so auskennt damit, das ist halt nichts. Das ist vielleicht der Tagessatz bei einem normalen Film oder die Gage von irgendeinem Hollywood-Star, der da die Hauptrolle spielt. Aber die ganze Produktion hat nur 750.000 Euro gekostet oder Dollar. Und der hat wirklich ein Vielfaches davon eingespielt. Und ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen Lektion für Hollywood ist, dass sie wieder vermehrt auf diese kleinen Autorenfilme setzen, die halt einfach einen kreativen Aufhänger haben und so ein bisschen aus diesem Creepypasta-Bereich kommen und dafür eben auch beim Publikum ankommen können. Und selbst wenn sie floppen, verlierst du eben nur 750.000 Dollar und nicht wie jetzt zum Beispiel Supergirl irgendwie 150 Millionen Dollar oder sowas.
Ja, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe Superman angeguckt und dann habe ich nach 30 Minuten ausgemacht, weil der war ja so Greenscreen verseucht. Ja. Dass ich mir gedacht habe, also eigentlich kann ich mir da auch den von aus den 70er Jahren angucken. Da waren sie wenigstens noch ein bisschen kreativ. Und eigentlich muss man ja immer sagen, bei Warner Brothers, als man Superman gemacht hat, es sah nie irgendwie kacke aus. Nur jetzt irgendwie sieht es nicht mehr gut aus.
Ja, bei Warner sah es halt einfach alles grau und grützig aus. Alles war böse und schlecht und irgendwie in den tiefen Grautönen gefangen. Das war ja auch so ein bisschen Zack Snyders Ansatz und dann noch Christopher Nolan als Produzent, die werden schon keine farbenfrohen Bilder erschaffen. Da wollte ja James Gunn jetzt genau in die Gegenrichtung gehen und wollte wieder so einen bunten, kreativen Comicbuch-Superman machen. Den Ansatz finde ich auch durchaus gut, aber du hast vollkommen recht, es sieht halt einfach aus wie CGI-Brei und das hat man jetzt schon eine Milliarde Mal gesehen und da ist leider Supergirl auch nicht besser und das ist halt echt schade, gerade wenn man den zugrunde liegenden Comic gelesen hat, Woman of Tomorrow. Der ist so bunt und auch mit kreativen Bilderwelten ausgestattet und fast schon wie so ein Kinderbuch illustriert. Und wenn man sich einfach nur daran bedient hätte an den Illustrationen und die auf die Leinwand umgesetzt hätte, hätte man visuell ein kleines Fest bekommen. So kriegt man eben den 750. CGI-Planeten in Folge.
Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt wirklich zu tief hineingehen, aber ich fand damals die Disney-Plus-Serie Miss Marvel, fand ich von den Farben super. Vielleicht kann man sich ja da mal so ein Vorbild nehmen. Ich habe damals dann den Kinofilm The Marvels gesehen oder Die Marvels und den fand ich fürchterlich.
zu Recht fand es fürchterlich. Der ist, glaube ich, auch bis heute der schlecht bewerteste Marvel-Film. Der war ganz, ganz grauenhaft vom Drehbuch her. Die Miss Marvel-Show fand ich gut.
Ja.
Die fand ich gut und du hast vollkommen recht, die ist auch so ein bisschen visuell ansprechend, zumindest für die erste Hälfte. In der zweiten Hälfte vergessen sie das auch wieder so ein bisschen. Aber gerade am Anfang, wo sie noch in New Jersey ist, da werden dann so Straßengraffitis in den Bildaufbau eingebaut und dann stehen die Credits an Hauswand, statt dass sie so eingeblendet werden und so. Da hat man schon kreativ ein bisschen aus den Folgen geschöpft, aber das leider eben auch nicht durchziehen können.
Genau, dann hat man festgestellt, wir müssen noch 3 Folgen machen und ja. Da müssen wir irgendwie noch alles irgendwie anders machen. Mhm. Ich habe die Serie auch nicht mehr wirklich angeguckt und ja, ich glaube, da geht es ja auch nicht wirklich irgendwie inhaltlich weiter. Da hat, glaube ich, Disney ein bisschen aufgegeben mit diesen ganzen verschiedenen Franchises oder wird da noch was kommen?
Ja, das wird man sehen. Jetzt kommt ja erstmal Doomsday und Doomsday ist ja der sozusagen der letzte Film in diesem aktuellen Marvel-Universum. Also der vorletzte, weil es kommt noch Secret Wars hinten dran. Und wenn diese beiden Filme durch sind, dann hat Kevin Feige von einem sogenannten Soft Reboot gesprochen. Das heißt, man will einige der alten, altgedienten Recken aussortieren und einige der jungen und noch frischen Figuren beibehalten. Und damit hat die Frage sein, schafft Miss Marvel diesen Sprung in das neue MCU nach dem Soft Reboot oder schafft sie das nicht? Das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber ich denke, da der Film halt so gefloppt ist, könnte es für die Figur ein bisschen schwer werden. Was ich halt echt schade finde, weil ich mag sowohl die Schauspielerin als auch die Figur sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich hoffe, sie erkennen, dass der Film aus anderen Gründen gefloppt ist und nicht wegen der Schauspielerin.
Weil die CGI auch wirklich teilweise so schlecht waren und dann waren sie wieder okay und dann waren sie wieder so ganz, ganz schlecht. Ich bin ja mal gespannt, obwohl ich Harry Potter nie geguckt habe, aber ich bin wirklich gespannt, was da Weihnachten auf uns zukommt. Also es wird wahrscheinlich auch wieder so eine Halb-CGI-Sache. Mich wundert es auch, dass es noch keine Neuverfilmung angekündigt wurde von der Herr der Ringe. Und es ist ja immer noch so...
Rings of Power, ne? Also,
ja,
aber da melden sie das Franchise trotzdem.
Aber was wird denn da eigentlich erzählt? Das weiß ich gar nicht. Also ich.
Das spielt irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Jahre oder was vor Herr der Ringe, also wie eine ganze Zeit vorher. Du hast Herr der Ringe gesehen, ne?
Ja. Ich habe mir die Super Film. Special Extension Versions angucken
müssen.
Okay,
da bist du im Thema. Im ersten Film sieht man doch am Anfang diese Erzählung von Galadriel, wie der Ring quasi zu Gollum gelangt ist. Ne? Also genau. Die ganze Geschichte da mit Saurons Krieg gegen die Menschen und die vereinten Heere, wie ihm da der Finger abgeschlagen wird und so weiter. Und das ist Rings of Power als Serie. Diese ersten 10 Minuten von Die Gefährten.
Ja, aber da hätte man vielleicht auch mal sagen müssen, da reicht eine Staffel mit 10 Folgen.
Da hätten auch 0 Staffeln gereicht, ehrlich gesagt. Also bei der Drehbuchqualität ist das eine Beleidigung für alle Herr der Ringe-Fans.
Ja, es ist schon ziemlich krass. Also wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt auf Harry Potter, was die ganzen Fans dazu sagen. Jetzt heißt es ja irgendwie, nee, das gucken wir alle nicht. Aber wenn es dann mal kommt, wird sich ja natürlich entscheiden. Vielleicht wird es auch erst ein Erfolg, wenn wir zum Beispiel in Europa, bei uns wandert ja die... Also ich glaube, dass zum Beispiel HBO Max in Deutschland noch absolut kein Erfolg ist. Ich glaube tatsächlich, es könnte ein Erfolg werden, HBO Max, wenn sie dann mit Paramount fusioniert werden. Denn dann hat ja Paramount in Deutschland die Liga der oder die Rechte der Europa League und der Conference League. Und dann glaube ich, wird es auch in vielen Haushalten mit einziehen, weil, jetzt sage ich mal ganz doof, Papi einfach Fußball gucken möchte und dann wird das Abo halt bezahlt.
Ja, da sind sie ein bisschen darauf angewiesen, dass da nicht wie jetzt irgendwie Leipzig, Hoffenheim und was weiß ich, Elversberg in die Conference League und die Europa League kommen, sondern eher so Eintracht Frankfurt, der erste FC Köln natürlich, Borussia Dortmund, also Vereine, die auch Fans mitbringen, damit da Leute auch dann einen Grund haben, das Abo abzuschließen. Jetzt haben sie natürlich auch ein bisschen Pech bei HBO Max, dass noch die Verträge mit Sky laufen, also mit Wow. Zum Beispiel jetzt House of the Dragon läuft ja bei HBO Max und bei Sky parallel, bei Wow. Und dadurch haben Leute weniger Grund, HBO Max zu aktivieren, wenn sie noch ein altes Wow-Abo haben zum Beispiel.
Ja, allerdings muss ich sagen, HBO Max hat schon ein paar Sachen. Aber dafür jetzt jeden Monat 10 Euro hinzulegen, lohnt sich schwierig.
Nicht. Dazu kommt auch zu wenig Neues, um da wirklich das immer am Laufen zu halten. Das ist halt so eine typische Plattform, wo man sich mal einen Monat gönnt, schnell alles durchbinscht, was man gucken will und dann wieder kündigt. Und das ist
ja, aber es gibt ja in den USA auch noch ganz viele Abonnenten vom klassischen HBO, Die kriegen dann zwar HBO Max kostenlos obendrauf, aber du zahlst da ungefähr gefühlt $120 im Monat. Nur dafür, dass du halt noch ein paar Boxkämpfe umsonst hast. Aber eigentlich wundert mich, dass das auch diese Kabelgebühren in den USA noch alles so hoch sind und dass da nicht, oder da steigen zwar gerade immer mehr um und holen sich dann irgendwelches Live-TV, aber auch selbst das kostet ja bei Hulu ja auch gefühlt $95 im Monat.
Ja, ich meine, ist bei uns ja auch nicht viel besser, ne? Also wenn du hier deinem Verein in drei Wettbewerben folgen möchtest beim Fußball, und der spielt dann freitags, samstags und sonntags manchmal, je nach Bundesligaspieltag. Und noch in der Champions League brauchst du ja auch hier locker 70 € im Monat oder so, die du aufbringen musst, oder 80 €, um das alles zu sehen. Und das ist natürlich langsam auch so ein Fass ohne Boden, wo man immer als Kunde auch sagen muss, ist es mir das noch wert? Also mache ich den Spaß noch mit?
Ja, und weiß man auch dann vielleicht, wenn man jetzt irgendwie so Fan ist, weiß man dann, bringt es was überhaupt, wenn die in der Conference League spielen, oder ist das dann auch eigentlich nur rausgeschmissenes Geld? Weil man ja eh also wahrscheinlich
mein Verein steigt jedes Jahr ab, nachdem er in der Conference League gespielt hat. Bei uns ist immer so, wir spielen europäisch und dann steigen wir ab, weil wir die Mehrfachbelastung nicht kompensiert bekommen. Also gibt auch eine durchaus Negativseite von den Europanächten.
Also ich war mal im Sportverein tätig und da hatten wir mal einen ziemlich guten Trainer und unsere kleine Dorfmannschaft ist, glaube ich, bis in die 6. Liga aufgestiegen. Und da gab es zum Beispiel immer den Toto-Pokal. Und also hier in Bayern, dass du halt irgendwie, wenn du 2 Jahre jedes Spiel gewinnst, dann kannst du theoretisch auch in der untersten Liga, kannst du dann beim DFB-Pokal antreten.
Ja, nicht schlecht, das ist doch eine schöne Belohnung.
Genau. Allerdings hat unser Trainer immer gesagt, das schaffen wir eh nicht, scheißegal. Wird irgendwie gespielt, aber hier bricht sich keiner das Bein oder strengt sich an, denn wir spielen Liga. Da muss.
Aber ist ja nur ein Spiel dann, ne? Also ist ja nur ein Spiel und der DFB-Pokal, das kriegt man dann schon noch unter, glaube ich.
Das kriegt man schon noch unter, das ist richtig. Allerdings ist es halt auch irgendwie schwierig zu hoffen, wenn du jetzt irgendwie so 6., 7. Liga bist, dass du da halt wirklich, gut, manchmal kommt es beim DFB-Pokal durch. Aber ich bin ja mal gespannt, wie sich tatsächlich Fußball weiterentwickelt, denn wir hatten jetzt diese, wie viele sagen, nervigen Trinkpausen, aber ich als Medienschaffender muss sagen, und da schon mal ein kleiner Spoiler für nächste Woche unsere WM-Analyse, wenn wir sie hinbekommen, ich finde die ganz spannend, denn ich glaube, wir müssen mit Fußball, damit wir Schritt halten können mit vielen anderen Nationen, vielleicht auch ins Free-TV gehen, wie in den USA, wo eigentlich fast alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen am Sonntagnachmittag laufen.
Wir müssen auf jeden Fall die Leute wieder abholen, sei es im Free-TV oder irgendwie Internet. Also allein mal ein Spiel einfach auf YouTube zu zeigen, würde, glaube ich, schon ganz, ganz viel bewegen auf dieser Art und Weise. Und zwar ein wichtiges Spiel, ein großes Spiel. Und nicht jetzt irgendwie DFB-Pokal erste Runde unter Tupfing gegen Obertupfing, sondern wirklich Bayern, Dortmund, samstags um 18:30 oder sowas über Flutlicht im Winter. Und
wir müssen leider sagen, ich merke es immer bei den Quoten, Fußballfans, aber eigentlich auch Handballfans, alle Sportfans sind, tut mir leid, wenn ich das so sage, die miesesten Zuschauer, die es auf der ganzen Welt gibt. Gerade in Deutschland. Die schalten ein, wenn es losgeht, und die schalten ab, wenn es aufhört. Da kannst du wirklich die Uhr danach richten, dass die Leute wirklich zum Trailer, und deswegen hat man ja auch diese Trinkpausen eingeführt, und ich glaube, das ist trotzdem richtig. Du musst da irgendwo Werbung zeigen, weil auch früher konnte Sat.1 nicht ranbezahlen. Das war immer ein Minusgeschäft.
Ja, aber das liegt ja auch daran, dass wir als Kunden dahin erzogen worden sind von den Sendern. Also ich kriege ja keine Pausenanalyse geboten von den Sendern.
Genau, da geht man aufs
Klo. Ich kriege ja 2 Highlight-Clips und dann kommt Werbung. Deswegen mache ich so den Ton teilweise weg in der Halbzeitpause und höre mir einen Podcast an oder sowas. Oder, keine Ahnung, schreibe mit meinen Freunden oder irgendwas. Aber wenn die mir jetzt ein gutes Programm bieten würden, wo mir zum Beispiel Jan Henkel nochmal die Taktik erklärt oder vielleicht auch mal einen von den jungen Leuten aus dem Internet rausholen, also die Jungs von Calcio Berlin oder Tobias Escher oder so, wenn die da auftreten und mir erklären, was ich gerade gesehen habe und warum zum Beispiel jetzt Spanien nicht ins Spiel reingefunden hat, das hätte für mich einen Mehrwert. Dann würde ich auch da sitzen und das gerne angucken. Aber teilweise finde ich ja auf YouTube in den Halbzeitpausen bessere Analysen als beim Bezahlfernsehen. Und dann ist ja klar, was ich gucke.
Ja, auch darüber werden wir nächste Woche reden, denn dafür, dass Magenta Pay-TV ist, haben die noch mehr Werbung gezeigt.
Ja, und immer die gleichen drei Clips. Aber da können wir nächste Woche drauf sprechen.
Genau. Können. Dann bedanke ich mich. Dann wünschen wir uns erstmal auch noch kleiner Transparenzhinweis. Wir wissen noch nicht, wie die Halbfinales ausgehen. Und wir wissen noch nicht, wer spielt. Deswegen mal schauen. Aber ich glaube, das wird ein gutes Finale.
Ja, ich freue mich schon auf Deutschland gegen Mexiko im Finale.
Sehr gut, alles klar. Dann bis nächste Woche.
Ja, mach's gut. Tschüss.